Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer-Likör. Guter Schluck zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Politikmoderator Herbert Schalthoff. Ahoi Herbert.
Hallo, grüß dich. Es ist mir eine Ehre.
Und mir erst.
Na sowas.
Lieber Herbert, man bringt dich immer noch sehr mit Hamburg 1 in Verbindung, obwohl du offiziell seit letztem Jahr in Rente bist. Manchmal bist du ja dort noch zu sehen. Würdest du eigentlich gerne häufiger moderieren und kommentieren in diesen aufregenden Zeiten?
Ach, weißt du, irgendwie, ich mache das jetzt 25 Jahre. Ne? Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es gibt keine andere Gesprächsrunde, Talkshow, die über so einen langen Zeitraum geht. Und mit häufiger moderieren jetzt, ich glaube, es ist gut gewesen, das müssen jetzt auch mal andere ran. Also ich überlege ehrlich gesagt eher das Gegenteil, dass es jetzt dann auch irgendwann meine letzte Sendung gewesen sein soll und ich dann in meinen, wie ich finde, sehr verdienten Ruhestand noch ein bisschen tiefer eintauche.
Tauchst du denn auch immer noch so in die Hamburger Politik ein?
Ja, das hat sich natürlich reduziert, aber natürlich bin ich sicherlich einer derjenigen, der das sehr mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Ich bin natürlich nicht mehr so viel auf Terminen, das hab dann auch ein bisschen weniger
persönlich. Hat aber ja nicht nur mit deiner Rente zu tun.
Wirklich nicht mit der Rente zu tun, weil viele Gespräche, die es vorher natürlich gab, Hintergrundgespräche, mal so treffen, mal essen gehen, das gibt es so eigentlich alles gar nicht mehr richtig. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr reduziert worden. Also wie gesagt, ich verfolge das eher. Ich würde heute nicht mehr behaupten, dass ich da ganz tief wirklich drinstecke, wie es noch vor 1, 2, 3 Jahren war.
Wie siehst du denn aber die Entwicklung? Also es wird immer wieder vom großen Koalitionsstreit gesprochen, von der Unruhe in der Koalition. Wie
du meinst
ist da
jetzt
deine
Berlin,
Einschätzung?
Ne?
Nee, ich meine jetzt hier, Entschuldigung, erstmal hier in Hamburg.
Okay. Ja, also ich glaube, unterm Strich regieren die irgendwie ganz erfolgreich vor sich hin. Aber es hat natürlich so ein bisschen in der letzten Zeit Knatsch gegeben, Stichwort Elbe. Es gab da ja irgendwie diese Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden, der sagte irgendwie, eigentlich können wir über das, müssen wir mal irgendwie überlegen, ob das, was wir im Koalitionsvertrag da vereinbart haben, wirklich ausreicht. Also das sahen die Sozialdemokraten dann nicht so gern. Also es knatscht schon ein bisschen, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Grünen, wie soll ich mal sagen, auch ein paar interne Probleme zu lösen haben. Und als Krisenmanager interner Art sind sie ja nicht besonders gut aufgefallen in den letzten Monaten.
Ich spiele auf
Anna Galina an, natürlich.
Ja, ja. Ne? In der Fußball-Bundesliga wird immer darauf gesetzt, welcher Trainer als erstes geht. Was wäre denn deine Idee, welche Senatorin oder welcher Senator als erstes gehen? Es gibt ja auch 1, 2 Kandidaten, die möglicherweise von vornherein schon nicht mehr für die gesamte Legislatur vorgesehen waren oder sich selber dort vorgesehen haben.
Ja, das sind natürlich, finde ich, schon sehr im Bereich der Spekulation, aber ich habe den Namen eben genannt. Anna Galina, die Justizsenatorin, sage ich ganz offen, war aus meiner Sicht schon damals, als der Name bekannt wurde, nicht nur eine große Überraschung, sondern auch eine, wie soll ich mal sagen, eine Entscheidung, eine Personalie, die nicht überall verstanden wurde. Von mir übrigens auch nicht. Mhm. Und jetzt die Kneipenbesuche mit ihrem damaligen Lebensgefährten, 67.000 Euro aus der Fraktionskasse, offensichtlich, so man hört, fehlen da. Sie war mit ihm essen. Das ist alles nicht schön, vor allen Dingen nicht, wenn man Justizsenatorin ist. Da müssen Sie richtig gut aufpassen.
Es gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, das muss man ja dazu sagen. Da sind sehr viele Spekulationen, die hat sich ja dazu aktiv noch nicht geäußert.
Ja.
Aber war denn
aber
trotzdem.
Ich ordne es ja auch nur politisch
ein. Ja, genau.
Das ist eine heikle Situation.
Es hat Geschmäckle.
Es ist eine heikle Situation. Und sie müssen irgendwie sehen, dass sie irgendwie diese Kuh vom Eis bekommen.
Mhm. Du hast selber gesagt, du machst das seit 25 Jahren. War denn früher alles besser?
Ach nein, es war anders. Es war anders. Ich glaube, früher in Anführungsstrichen, also ich hatte schon den Eindruck, dass das so in den Sendungen selbst auch die Positionen sich schärfer voneinander abgrenzen. Es ist manchmal mühevoll gewesen, überhaupt noch wirklich große Unterschiede herauszuarbeiten in den letzten Jahren. Das war früher, wie sich das anhört, ne? Mhm. Ich meine, so alt bin ich ja nun irgendwie auch nicht, ne?
Wir reden über die 90er.
Ja, ja,
letzten Jahrhunderts.
Ja. Also. Ja, ja. Also das habe ich so schon empfunden, aber nicht, dass alles besser war.
Wer war denn dein liebster Gesprächsgast eigentlich? Und das Gegenteil frage ich natürlich auch
gleich. Der lange Zeit innenpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Karl-Heinz Ehlers. Ich weiß nicht, ob der immer noch die Rangliste der meisten der Gäste anführt, die am öftesten bei mir waren. Auf jeden Fall war er oft da. Und der, das musste man ja nicht teilen von dem, was er da sagte, aber der hatte auf jeden Fall immer klare Positionen und sorgte für Stimmung. Also
was,
sofort Karl-Heinz Ehlers ein.
Was für Markus Lanz Karl Lauterbach ist in dieser Zeit, so war ungefähr, Herr Ehlers, ja, für dich.
Ja, ja.
Und mit welchem Politiker oder Politikerin hast du dich eher ungern auseinandergesetzt, weil der einfach auch rhetorisch so gut war?
Naja, ich habe mich natürlich auch teilweise mit Leuten, aber den Namen werde ich jetzt nicht sagen.
Mach doch mal.
Weil sie so langweilig waren. Die gibt es natürlich auch. Ne?
Ja.
Ich hatte mal ein Interview mit Ernst-Gerd Scholz. Mit Scholz, der war irgendwie an dem Tag nicht so gut drauf und antwortete
also Olaf
die ersten Scholz, fünf Olaf Scholz und antwortete die ersten fünf Minuten immer nur mit Ja und Nein. Und ich habe gedacht, wenn das so weitergeht, kann ich nach 10 Minuten aufhören. Ich hatte aber 45 Minuten. Legte sich nachher ein bisschen. Aber dieser Beginn des Gesprächs, das war sehr unangenehm, das erinnere ich. Weil man so das Gefühl hatte, er wollte eigentlich gar nichts sagen und er wollte einen auflaufen lassen. Er hat gesagt, wenn die Antworten immer so kurz bleiben, dann musst du dir noch was einfallen lassen.
Haben sich denn darüber auch mal so eine Art Freundschaften entwickelt? Also konnte man auch mal mit jemandem Wein trinken gehen oder machst du das heute noch?
Also es gab ja, wie soll ich das sagen, wir sind nachher fast immer mit allen Gästen noch ein Bier trinken gegangen. Das ging mal mit manchen Gästen gut, das ging manchen Gästen nicht so gut. Und das Schöne an diesen Treffen war, es war unausgesprochen immer so, dass die unter drei waren. Da konnte jeder in der Kneipe dann einfach mal was sagen und da wurde dann offen diskutiert. Und das waren für mich ganz wertvolle Informationsbörsen, zumindest für den Hinterkopf. Das war immer eine schöne Sache. Und Freundschaften ist vielleicht ein bisschen dicke, aber es gibt natürlich in der Politik, wenn man so lange dabei ist wie ich, Leute, mit denen man gut kann, mit denen man besser kann, mit denen man merkt, da ist irgendwie eine Wellenlänge da und mit denen versteht man sich und mit denen kann man irgendwie offen reden und mit anderen weniger. Das ist ganz klar so.
Hat sich das denn irgendwann auch mal so entwickelt, dass Politiker auch mal gefragt haben, weil die wussten ja, du hast einen guten Überblick und so weiter, dass sie gesagt haben, wie ihr gesprochen habt?
Ja,
also auch von der
Kommunikation her, du
sollst ja keine Politiktipps geben, ne?
Nein, aber das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen angeberisch an, aber natürlich gab es gerade in solchen Gesprächen auch immer mal Fragen von deren Seite, wie schätzt du das denn jetzt eigentlich ein und wie würdest du es vielleicht irgendwie lösen, den und den Konflikt, das gab es immer mal, übrigens nicht nur in diesen Gesprächen, sondern dass man auch mal so angerufen wurde und da musste man irgendwie ein bisschen aufpassen, dass man auf der einen Seite ja Journalist ist, also derjenige ist, der die Fragen stellt und kein Politikberater, aber natürlich kann ich mit allen Politikern auch über Fragen reden, die vielleicht mal haben. Und wenn man dann so doch relativ lange dabei ist wie ich, da war ich ja länger dabei als die Politiker selber.
Wir haben ja über wackelnde Senatorinnen und Senatoren schon gesprochen. Glaubst du denn, dass die Koalition durchhält? Nicht wenige Hamburgerinnen und Hamburger munkeln ja darüber, dass es vielleicht gerade mal so bis zur Bundestagswahl noch halten wird.
Nee, also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass im Kern der Koalitionsvertrag und die Koalition steht. Es gibt ein bisschen Reiberei, das muss aber auch so sein und ist irgendwie, soll man nicht sofort überdramatisieren. Ich sehe zurzeit keine Anzeichen, dass diese Koalition in Hamburg wirklich in Gefahr ist. Also im Sinne von irgendeiner kommt auf die Idee, die Koalition aufzukündigen. Warum sollte man das auch machen? Also letztendlich regieren die relativ geschlossen.
Kommen wir mal zur Qualität der Arbeit. In den letzten Tagen wird immer wieder über die unterschiedliche Anwendung der Maskenpflicht diskutiert, die fehlende rote Linie oder auch grüne Linie an bestimmten Stellen. Hältst du da die Politik auch für inkonsequent oder sagst du, naja,
ich halte die Politik
für alle das erste Mal?
Das wird vielleicht verwundert, dass den einen oder anderen, ich halte die Politik gerade auch in Hamburg für das, was sie in Sachen Corona macht, eigentlich für sehr verantwortungsvoll. Auf jeden Fall geben sie sich die größte Mühe und allen voran finde ich Peter Tschentscher. Was er in den letzten Tagen irgendwann war, in der einen Straße darf man, in der anderen Straße darf man nicht, halte ich ehrlich gesagt also auch für, ich sag's mal vorsichtig, schwer nachvollziehbar.
Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt.
Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie man darauf kommt.
Ich habe auch mal diese
Karte angeguckt und habe dann gesagt, ja, ich gehe mal spazieren. Da muss ich ja immer irgendwie so eine Karte von mir haben und Maske auf, Maske ab. Das finde ich jetzt auch nicht so ganz einsichtig. Trotzdem bin ich keiner, der sagt, irgendwie, die haben total den Überblick verloren. Sondern wir haben seit einiger Zeit eine Situation, wo die Zahlen wieder zunehmen. Und ich gehöre eher zu der Fraktion der Vorsichtigen, um das mal vielleicht so zu sagen, wo ich sage, irgendwie, dann müssen wir jetzt mal durch und notfalls also auch mit weiteren Beschränkungen.
Wenn die tägliche Medienlese nicht mehr so umfangreich ausfällt bei dir und auch der Bezug zur Politik weniger wird, wie füllst du denn jetzt die Herbsttage? Ich habe neulich bei Rolf Zukowski schon mal das Thema Laubbläser angesprochen. Bist du ein Laubbläser-Fan?
Nee, ich hab keinen Laubbläser, aber der Garten ist auch nicht so groß, dass man den wirklich brauchen würde, aber ich habe da Hake. Und der Hake ist, das geht eigentlich ehrlich gesagt auch, das macht ja kaum noch jemand, aber auch mit einer Hake kann man Laub zusammenkehren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist schon eine alte Erfindung, aber funktioniert immer noch. Genieße ich einfach mal, ich bin ja so in dem Sinne kein Workaholic, also ich genieße einfach mal auch freie Zeit zu haben, viel zu lesen und vor allen Dingen, das muss ich an dieser Stelle jetzt sagen, wir haben ja einen neuen Mitbewohner, der ist gerade mal 13 Wochen alt.
Den konnte man auf Facebook sehen bei dir.
Ja,
den konnte
man mal auf Facebook sehen.
Und ist der denn jetzt schon stubenrein und so?
Ja, das macht er alles wunderbar. Vor allen Dingen ist er gerade so müde, dass er mich jetzt auch während des Gesprächs total in Ruhe lässt, was unbezahlbar ist. Sonst würde das nämlich schwierig werden mit uns beiden hier.
Unterstütze dich dabei auch den Drang zu haben, weiter Bewegung zu haben und dann einfach dreimal am Tag rauszulaufen? Oder wie läuft das? Oder lässt du ihn einfach immer nur im Garten?
Du hast keinen Hund, ne?
Nein,
merkt man. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also wir haben ihn nicht uns angeschafft oder ich habe ihn mir nicht angeschafft, weil ich unbedingt mich selbst zwingen wollte, mich mehr zu bewegen, sondern wir hatten schon mal einen und ich bin einfach ein Hundenah und jetzt gibt es die Gelegenheit, jetzt wieder einen anzuschaffen, den nicht so lange alleine zu Hause zu lassen. Meine Frau und ich haben vorher beide gearbeitet, die Kinder sind groß und aus dem Haus. Da gab es gar keine Gelegenheit, einen Hund zu haben. Und jetzt ist er wieder da und er beschäftigt einen. Und ich bin schon froh, dass wir ihn haben.
Lieber Herbert, ich danke dir für deine Analyse der
heutigen. Du sagst mir jetzt nicht, dass das 12 Minuten waren.
Das war, wir sind schon durch tatsächlich. Die Viertelstunde ist gut ausgefüllt worden von uns beiden. Auch mit Hundetipps, auch für mich und für alle Hörerinnen und Hörer.
Also wenn du dir überlegst, einen anzuschaffen, dann ruf mich ruhig mal an.
Ja, ich rufe dich auf jeden Fall an. Ja, sehr gerne. ich danke dir und ich hoffe, wir hören und sehen uns vor allen Dingen bald wieder. Bis dahin, ahoi.
Ahoi, vielen Dank fürs Gespräch.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.